Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Ich bin Kian Schosseinpo oder kurz Kian. Mit dabei ist mein berühmt-berüchtigter Partner Philipp Hopf, der Glatzmann, der jetzt aktuell nicht mehr in Stuttgart ist. Und wir haben heute ein Thema, was eher unangenehm ist, würde ich sagen. Also für mich zumindest. Ich mag solche Themen nicht, aber sie sind dennoch extrem wichtig. Und ich finde es gut, Philipp, dass du da immer den Überblick hast über solche Themen, beziehungsweise die Erstquelle kommt ja nicht von dir, sondern die kommt aus dem Öffentlich-Rechtlichen, richtig? Aus dem staatsfinanzierten Fernsehen. Und wir haben das über den guten Marc Friedrich gefunden. Also liebe Grüße an Marc Friedrich. Philipp, mein Lieber, worum geht es heute?
Ja, erläutere ich gerne. Kian, erstmal herzlichen Dank für die Leute. Ich sitze heute nicht in meinem YouTube-Studio. Ich bin aktuell hier in Zug, im Kanton Zug in der Schweiz und muss mit dem Setup hier vorlieb nehmen, da wir noch keine stabile Internetverbindung haben. Also entschuldigt bitte, wenn das Bild nicht so grandios gut ist. Es geht heute um das Thema, kauft der Staat Journalisten? Ja. Erstmal denkt man sich, nee.
Das klingt erstmal ein bisschen wild, oder? Also ich
total,
glaube,
weil...
Erzähl ruhig erstmal, sorry.
Wenn der Staat Journalisten bezahlen würde, dann gäbe es ja keine freie Presse mehr. Uns wird ja aber gesagt, es gibt garantiert eine freie Presse und die Öffentlich-Rechtlichen sind losgelöst, haben keine Verbindung mit dem Staat. Da können ja die Zuschauer gerne mal persönlich reinschreiben, was ist denn ihre Empfindung? Gibt es da eine Verbindung zwischen der aktuellen Bundesregierung und den Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen, der Zeitungen? Sind die denen wohlgesonnen oder sind die super kritisch und berichten ganz neutral? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das empfindet. Auch da gibt es ja sicher unterschiedliche Meinungen. Wie kommen wir denn zu so einer Aussage?
Warte ganz kurz, bevor du erzählst, wie wir darauf kommen. Ihr wisst ja, Leute, das Thema Framing, wir haben ja mal einen Podcast darüber gemacht, du kannst die gleiche Information anders übermitteln. Ein Beispiel für Framing ist, wenn ihr euch jetzt gerade mal in Amerika, in den USA, die Arbeitsmarktdaten anschaut. Jeden Monat werden die Arbeitsmarktdaten revidiert. Das heißt, es kommen Daten raus, so und so viele neue Jobs, alles gut. Und dann einen Monat später, es sind doch weniger. Und die Medien fokussieren sich nicht wirklich darauf, zu sagen, wie schlecht eigentlich der Arbeitsmarkt wirklich ist. Die meisten Jobs in Amerika, die aktuell dazugekommen sind in den letzten 2 Jahren, sind von Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt eher schlechter bezahltere Jobs, weil diese Menschen einfach nicht genug Qualifikation haben. Also nicht Migrationshintergrund in dem Sinne, dass sie gebildete Migranten sind, die lange da sind, sondern einfach Einwanderer, die über die Grenze gekommen sind. Das ist alles statistisch belegt, aber darauf fokussieren sich die Medien nicht. Aber, und das kann ich euch garantieren, falls Donald Trump es irgendwie schaffen sollte, Präsident zu werden, dann werdet ihr alle sehen, und das sage ich jetzt mit Ansage, heute ist der 7. Oktober, dass die Medien sich darauf stützen werden, die Daten nicht mehr zu revidieren und jedes Mal aufzuzeigen, wie schlecht der Arbeitsmarkt eigentlich ist und dass es alles Donald Trumps Schuld ist. Und ihr seht, die Situation ist 1:1 dieselbe. Die Daten sind dieselben, aber es kommt aufs Framing an. Und was Philipp jetzt meinte mit, es gibt dann keinen freien Journalismus. Natürlich gibt es den, weil der Staat kann ja nicht jeden bezahlen, selbst wenn man davon ausgeht, dass er die meisten bezahlt. Aber es verändert eben das Meinungsbild in eine gewisse Richtung. Und wenn dieser Fakt real sein sollte, womit wir uns heute befassen werden, dann ist das Gefährliche daran nicht nur, dass man, wir mögen jetzt die aktuelle Regierung nicht und die bezahlen die Journalisten, das heißt, die sind netter zu denen. Nein, 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 stellt euch mal vor, es kommt noch eine viel, viel schlimmere Regierung an die Macht und die bezahlt dann die Journalisten und dann gibt es da auch keine Meinungsfreiheit. Also es ist wahrscheinlich dann noch schlimmer, es ist genauso schlimm, es ist alles schlimm. Es ist egal, wer an der Macht ist. Journalismus, vor allem öffentlich-rechtlicher Journalismus, der von jedem Steuerzahler finanziert wird, der in Deutschland Steuern zahlt, sollte unabhängig sein. Und es steht auch in den Prämissen, es steht auch schön geschrieben, glaube ich, in den Prinzipien. Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen.
Genau, und auch die Journalisten, die dort quasi enttarnt wurden als bezahlte Journalisten, denn diese Geschichte ist nicht irgendwie ein Gerücht, eine Verschwörungstheorie, sondern beispielsweise hier die Berliner Zeitung titelte bereits Regierungszahlungen an ÖRR-Journalisten, das ist die Liste der Honorare. Es gibt also eine klare Honorarliste von Regierungszahlungen an Journalisten, was ja der Beweis ist, dass der Journalismus eben nicht neutral ist. Auf jeden Fall in weiten Teilen nicht neutral. Und die Liste gehen wir dann gerne nachher mal durch und schauen uns das Ganze an. Es gibt da diesen Hintergrund dazu. Was war der Hintergrund? Eine ganz, ganz böse Partei, die AfD-Fraktion, hat eine Anfrage gestellt Zitat, zu möglichen Zahlungen von den Bundesministerien an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und privatrechtlicher Medien. Aus dem Jahr 2023 förderte zutage, dass die Bundesregierung und nachgeordnete Bundesbehörden Honorare im Wert von 1,5 Millionen Euro an Journalisten etwa für Moderationen, Teilnahmen an Podiumsdiskussionen. Ja, das sind dann diese Podiumsdiskussionen, wo wiederum oftmals es heißt, ja, das sind jetzt irgendwelche Zuschauer, die werden dort frei befragt. Ah, hier dritte Reihe, zweite rechts. Und im Nachgang findet man dann raus, das ist irgendein Politiker, ein Lokalpolitiker gewesen, der dort als normaler Zuschauer dargestellt wird, dann aber nichts anderes macht, als seine persönliche Agenda weiterzugeben. So, und es ging dann hier noch, gab Zahlungen für Erstellung von Videoinhalten oder Kommunikations- und Medientrainings, die jeweils ausbezahlt wurden.
Genau, wir blenden jetzt hier mal nochmal vom Bundestag tatsächlich auch die Mitteilung ein. Da seht ihr es nochmal offiziell vom Bundestag.de, Honorare an Journalisten von 1,47 Millionen, 7.3.2023. Da seht ihr es nochmal. Seit 2018 hat die Bundesregierung und nachgeordnete Bundesbehörden im Wert von 1,471 Millionen Euro an Journalisten für Moderation, Texte, Lektorate, Fortbildung, Vorträge und andere Veranstaltungen gezahlt. Also ihr seht es, das ist jetzt hier kein Schwurbelhausen, sondern das ist real und echt. Und jetzt würde ich sagen, Philipp, wollen wir uns mal die Liste anschauen?
Ja, wir können gerne mal durchgehen und analysieren das Ganze mal. Öffentlich-rechtlich, hier Zitat übrigens, mehr als die Hälfte, rund 900.000 Euro der gesamten Honorarsumme entfiel zwischen Ende 2017 und 2022 an Journalisten, wer hätte es gedacht, des ÖRR, der Öffentlich-Rechtlichen, also die ohnehin von unseren Zwangsgebühren finanziert werden, die werden zusätzlich noch vom Staat bezahlt. Und des Auslandssender der Deutschen Welle neben ARD und ZDF zählen auch Journalisten beim WDR und RBB zu den insgesamt 116 Profiteuren bei den Öffentlich-Rechtlichen. Bei den privaten Medien fällt die Zahl etwas kleiner aus. Hier flossen an 84 Journalisten unter anderem vom Spiegel, der Zeit und vom Tagesspiegel, alles übrigens Medienhäuser, die auch schon über uns geschrieben haben, lieber Kian, ja, rund 600.000 Euro.
Ganz kurz zum Thema Spiegel. Also ich bin mir sicher, beim Spiegel arbeiten noch sehr, sehr viele sehr intelligente, gut gewillte Journalisten. Ich will es gar nicht hier runterreden, weil der Spiegel macht echt gute Dokumentationen auf YouTube, teilweise, wo sie wirklich bis an die Grenze gehen. Aber das, was wer auch immer da im Team war beim Spiegel, der dachte, ich copy-paste mal das, was die Frau beim Stern geschrieben hat. Das war halt einfach ein fataler Fehler. Und eine Sache, die mich so ein bisschen stört, Philipp. Du kennst ja diese, Politik-Diskussions-Fernsehsendungen mit Maischberger und weiß nicht, wie sie alle heißen. Wie heißt der andere Typ, der immer so super Lanz. Gut aussieht? Genau, Lanz.
Der hat die Haare schön.
Aber was ich da immer ein bisschen verwunderlich finde, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir erklären, warum das der Fall ist, aber warum sitzen da Politiker und dann Head Journalist oder Chefredakteur vom Spiegel und der Chefredakteur vom Spiegel oder von der Welt oder von dem Stern sitzt dann da mit den Politikern und der kritisiert dann diese Person, beziehungsweise er kritisiert nicht nur, er macht ja richtig Politik. Ein Journalist, der da sitzt, der sich nicht neutral äußert, aber dann seine Meinung mit einbringt und so tut, als wäre er der Weltverbesserer. Warum? Ich sitze zwar hier in meinem Podcast und mache das vielleicht auch manchmal unbewusst, aber ich sitze hier nicht und tue so, als würde ich Dinge besser wissen. Ich sitze hier nicht und tue so, als wäre ich der Allerkrasseste. Ich sitze auch nicht und tue so hier, als würde ich besser wissen, was Politik, wie man sie macht. Ich äußere einfach nur meine Meinung. Ich versuche unabhängig, differenziert und neutral zu sein. Und ich bin kein Journalist. Aber diese Chefredakteure sitzen dann irgendwie in diesen Fernsehsendungen und labern dann da hin und her, als würden sie die Welt regieren manchmal. Und ich denke mir nur so, Bro, wer hat dich eigentlich eingeladen? Warum bist du eigentlich da? Warum?
Es geht einfach am Auftrag der Neutralität, aber das ist irgendwie schon so lange her, das eigentliche Grundprinzip des Journalismus, neutral zu berichten und dem Leser nachher zu überlassen, welche Meinung er hat. Irgendwie läuft es dem zuwider, weil wie du schon sagst, die sitzen in Sendungen drin, dann sind es oftmals Sendungen, wo halt einer eingeladen wird, der fertig gemacht werden soll, der ist direkt ganz nah beim Lanz, der kriegt es also direkt so ab und dann sind da noch drei weitere, die von der rechten Seite dann, also nicht politisch rechten Seite, sondern die rechts sitzen, davon dann unterstützen, daneben sitzen, alle schlagen sie ein.
Weißt du, Philipp, das Lustigste an der Situation ist, man kann ja rein einfach die Wortwahl dieser Menschen mit einer KI analysieren. Alles ist öffentlich zugänglich. Wenn ich will, Leute, dann könnte ich theoretisch morgen ein paar Entwickler finanzieren. Die machen mir eine KI fertig. Diese KI wird gefüttert mit allen quasi Beiträgen, Fernsehauftritten, YouTube-Auftritten, Artikeln sämtlicher Chefredakteure dieser Zeitungen. Und dann kann man ja rein neutral objektiv anschauen, okay, wann wurden wertende Begriffe verwendet? Also einfach nur rein wertende Begriffe und in welchem politischen Kontext? Und dann kann man ja ganz neutral sagen, okay, auf welcher Seite des politischen Spektrums eher befindet sich die Mehrheit dieser Aussagen und ist sie eher wertend oder nicht? Das kann ja eine KI machen, das muss ich ja nicht machen, ich weiß es ja sowieso nicht besser. Und dann könnte man vielleicht öffentlich auf einer Seite transparent sehen, okay, welcher Redakteur von welchem Blatt ist eigentlich wie gesinnt und ist er eher wertend oder neutral? Und dann hat man vielleicht eine Neutralitätsskala, eine Wertungsskala. Ich kann da auch von mir aus mit KI meine ganzen Podcasts, unsere Podcasts reinfliegen und dann ist da auch mein Profil drauf. Aber dann könnte man vielleicht in Echtzeit sehen, erstens, wie ist ein Journalist gesinnt? Zweitens, ist er neutral oder nicht? Weil eigentlich ist es mir egal, jeder ist ja subjektiv, jeder ist ein Mensch. Manchmal sind wir mehr emotional, manchmal weniger. Manchmal können wir uns nicht kontrollieren. Aber Neutralität, vor allem bei Journalisten, bei einem Chefredakteur von einer großen, renommierten Zeitung, die ja auch hier Millionen teilweise, okay, nicht Millionen, aber hunderte, tausende von Euros vom Staat kriegt, da sollte schon Neutralität am Start sein. Ich meine, es gehört zu den journalistischen Prinzipien, oder?
Man sollte das meinen, wie gesagt, aber wir besprechen ja viele Dinge, die fernab von dem sind, wie sie nach außen dargestellt werden und das schon seit vielen Jahren. Also da sind wir, Kian, wahrscheinlich noch Traditionalisten. Wir sagen halt, hey, haltet euch doch bitte mal an das, was ihr eigentlich vorgebt zu sein. Aber ja, davon ist halt nicht mehr allzu viel übrig. Ich meine, schauen wir uns mal den Interessenkonflikt an, um das auch wirklich zu verstehen. Vielleicht werden da ja manche sagen, ja gut, aber das ist ja egal, der Staat kann ja irgendwas in Auftrag geben und die berichten ja dann trotzdem kritisch oder so. Und dann gehen wir gleich jetzt mal auf mehrere andere Stimmen, damit nicht mehr der Kian und der Philipp das bewerten, sondern beispielsweise Staatsrechtler und Juristen das bewerten, die das natürlich auch viel besser bewerten können. Und dann hören wir uns mal an, was die dazu sagen. Also grundsätzlich einmal schauen wir uns an, Staatsrechtler und ehemaliger CDU-Verteidigungsminister Rupert Scholz, was sagt er dazu? Zitat, von Staatsferne und unabhängiger kritischer Kontrolle politischen Handels kann unter diesen Umständen keine Rede sein. Ja, er spricht ihnen also ganz klar die Neutralität ab und er ist Staatsrechtler. Also das ist sein Kernthema und er sagt hier ganz klar, das hat nichts mehr mit unabhängigem kritischen Journalismus zu tun. Die Bundesregierung verteidigt sich in der Antwort auf die Anfrage der AfD. Ja, also es war ja wieder die AfD, die übrigens antidemokratisch sein soll, aber komischerweise immer wieder diese Anfragen stellt, damit wir überhaupt solche Sachen erfahren. Die Antwort auf die AfD, Zitat, die dokumentierte Auftragspraxis durch Bundesministerien oder Bundesbehörden steht nicht in Konflikt mit der Bedeutung journalistische Arbeit als Kontrollinstanz staatlichen Handelns oder mit dem Prinzip der Staatsferne des Rundfunks. Kurz mal in einfachen Worten zusammengefasst, wenn wir der Presse hunderttausende Euro zuschieben, dann hat es trotzdem keinerlei Einfluss auf das Prinzip der Staatsferne, also dass die gleiche Presse, die vom Staat bezahlt wird, wiederum trotzdem neutral ist. Wie man so schön sagt, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Diesen Spruch kennen ja wahrscheinlich viele Leute. Also von wem ich mein Brot erhalte, dem sein Lied singe ich. Und hier wird gesagt, obwohl der Staat denen hunderttausende Euro gibt, sind die nachher trotzdem völlig neutral und sind staatsfern.
Moment mal, also okay, das könnte ja der Fall sein, wenn zwei Dinge da sind, oder? Also erstens, wenn die Bundesregierung zeigen würde, wohin das Geld transparent fließen würde, also welche Journalisten, dann könnte man sagen, okay, man kann ja öffentlich transparent überprüfen, ob diese Leute neutral sind oder nicht. Und zweitens, wenn es keine Interessenskonflikte geben. Interessanterweise sind die Namen der einzeln beauftragten Journalisten in der Auflistung nicht offengelegt. Und der Grund dafür ist laut Bundesregierung Datenschutz. Okay, also Datenschutz ist hier über Transparenz, wenn die Bundesregierung hunderte tausend Euros an einzelne Journalisten gibt. Alles klar, soll sich jeder denken, was er dazu möchte. Das andere, was ich interessant finde, ist, ich lese mal vor, Zitat, interessant wird in diesem Zusammenhang Journalist 27. Im Jahr 2018 hatte er im Lehrauftrag des damaligen Bundesfinanzministers und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz unter anderem Pressesprecherlehrgänge und Medientraining gegeben. Dabei arbeitete er, wie in der Liste angegeben, unter anderem für den WDR, NDR und ZDF. Moment mal, heißt das etwa, dass der Journalist Pressesprecher auf Interviews vorbereitete, während er selbst als Festangestellter des ÖRRs die Aufgabe hatte, dem Interviewpartner die Wahrheit zu entlocken? Wie macht das denn, macht das Sinn? Ich verstehe das nicht, Philipp. Geht das so, wie die Bundesregierung sich verteidigt und sagt, das ist alles unabhängig?
Ja gut, also wie gesagt, das ist, lassen wir da mal dem gewogten Zuhörer, dem kritischen Zuhörer unseres Podcasts selbst die Möglichkeit, das einzuschätzen. Weil wir können hier was sagen, dann heißt es wieder, hier, die schwurbeln da rum und so. Macht euch eure eigene Meinung. Was glaubt ihr, wie unabhängig macht das, dich Dinge kritisch nachzufragen, wenn gleichzeitig dein Geldgeber oder einer der Geldgeber, von denen du monetäre Zuwendungen erhältst, vom Staat selbst ist, den du danach sehr kritisch hinterfragen sollst und im Zweifelsfall kriegst du nämlich doch. Also ich würde dann mal ganz der Logik halber, wenn du zu kritisch hinterfragst und sagst, hey, was macht denn ihr da eigentlich oder das finde ich gar nicht gut, was ihr da macht, das geht gegen Staatsprinzipien, wirst du dann in Zukunft noch bezahlt? Sagt dann die gleiche Staatsbehörde, ja natürlich, dir geben wir weiterhin Geld, damit du uns weiterhin so kritisch hinterfragst. Wahrscheinlich eher nicht,
oder? Hoffentlich, oder?
Ja, hoffentlich.
Also ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Für mich wirkt das alles ein bisschen merkwürdig. Was auch merkwürdig wirkt, ist nicht nur dieser Datenschutzgrund, oh, wir können die einzelnen Journalisten nicht offenlegen, sondern dass auch Geldbeträge für mehrere Veranstaltungen aufsummiert werden, anstatt sie einzeln darzustellen. Das heißt, teilweise wird dadurch ja verhindert, dass man das Honorar direkt an jeweilige Journalisten zuordnen kann.
Genau.
Weil es ja unter dem Deckmantel für mehrere Veranstaltungen aufsummiert ist. Oder liege ich hier falsch?
Ich finde, du blickst da genau richtig, Kian, das zu hinterfragen. Das ist ja ein bisschen so. Meine Logik ist immer, wenn du nichts zu verbergen hast, dann musst du auch nichts verstecken. Wenn du etwas zu verbergen hast, dann hast du Interesse daran, etwas zu verstecken. Beispielsweise die Nord Stream Akten. Ja? Man hat ganz klar verzichtet darauf, die der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wäre im Staatsinteresse. Nun, wenn die Öffentlichkeit wusste, wer daran verantwortlich ist, wer schuldig ist daran, die Nord Stream Pipelines hochzusprengen und das muss verheimlicht werden aus Staatsinteresse, ja, warum machen die das dann? Das Gleiche hier, warum muss man verschleiern, wenn man sowas macht, wenn man ganz transparent ist, wenn man, ich sag's jetzt mal sehr naiv, ja, wenn der Staat und die Bürger eine Einheit bilden würden, die sich gegenseitig vertrauen, weil die Staatsdiener wirklich Diener des Volkes wären, dann müssten sie solche Sachen nicht verheimlichen. Die müssten auch keine Journalisten bezahlen, weil die Journalisten wären ihnen grundsätzlich positiv gewogen, weil sie positive Dinge tun. Also wenn diese Politiker positive Entscheidungen treffen und man würde, wie in unserem letzten Podcast, wo wir über Dubai gesprochen haben, die Leute würden sagen, juhu, geil, geiles Land, man, ich bin so stolz darauf, hey, das läuft richtig gut. Ah, hier haben sie wieder die Steuern gesenkt. Die Straßen sind ja wunderbar. Och, diese Sicherheit. Ich kann hier abends mit meiner Frau rausgehen. Das ist wunderbar, dieses Land. Ja, dann gäbe es kein kritisches Hinterfragen, sondern dann gäbe es Jubelarien auf diese Politiker.
Ja? Also auch. Aber Philipp, da muss ich ganz klar widersprechen in einem Punkt. Du siehst es ja zum Beispiel in Polen oder in Dubai oder in Singapur. Da gibt es ja auch nicht nur positive Presse. Das heißt, die Sorge besteht dann, dass dann andere Mächte oder andere Länder, die dann unzufrieden damit sind, vielleicht andere Journalisten zahlen, um Negatives zu verbreiten. Das passiert ja vermutlich, ich weiß nicht, ob es passiert, aber vermutlich könnte das ja auch passieren. Deswegen finde ich grundsätzlich das Konzept dahinter, ein ÖRR zu haben, der staatsfinanziert ist, der wirklich transparent und unabhängig ist, wo du siehst, wo geht welches Geld hin, was haben die Journalisten veröffentlicht, dann vielleicht mit einer KI einfach neutral angeschaut, ist die Wortwahl neutral, die sie verwendet haben, oder wurde hier geframed? Und dann basierend darauf vielleicht einfach entscheiden, wer wie viel Geld kriegt in Zukunft, sodass gar nicht erst überhaupt die quasi Selektion von einzelner Hand passieren kann, die dann irgendwie bevorzugt werden kann. Und ein gutes Beispiel dafür ist, weil es wurden ja ein paar von den Journalisten leider enttarnt, die auf dieser Liste standen. Zum Beispiel Linda Zervakis. Die war bei ProSieben oder ist bei ProSieben, ehemalig war sie bei der Tagesschau. Und Linda, an dieser Stelle, no front an dich. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas von dir gehört. Ich kenne dich nicht, aber anscheinend laut der Berliner Zeitung, ist jetzt hier eingeblendet, hast du 12.000 Euro vom Kanzleramt bekommen. Und interessant ist hier, ihr seht jetzt auch hier die Tabelle, 12.000 Euro, Bundeskanzleramt, dass sie nicht nur Geld vom Bundeskanzleramt bekommen hat, sondern dass Olaf Scholz sich diese Moderatorin mehrmals als Interviewerin gewünscht hat und sie dann auch noch Geld dafür erhalten hat. Und sie hat sich also dazu geäußert und sagt, sie habe mich zu keiner Zeit vereinnahmen lassen. Sie war regelmäßig, also sie sagt zum Beispiel, regelmäßig übernehme ich auch Moderation für Veranstaltungen. Firmen, Privatpersonen, Institutionen fragten bei ihr Veranstaltungsmoderation an. Hierzu zählten in der Vergangenheit auch Bundesbehörden und Ministerien. Das heißt, sie sagt, ich bin selbstständig, ich bin niemandem loyal, ich mache einfach die Aufgabe, die ich mache. Das also kann wahr sein, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie dieses Interview abgelaufen ist, ob da irgendwie bewusst kritische Fragen vermieden wurden oder nicht. Das muss man dann im Zweifelsfall sich anschauen, wenn man selbstständig ist. Das kann ja gut stimmen. Aber was interessant ist, dass sie im Jahr 2018, 19 und 20 quasi nicht nur im Auftrag des Bundeskanzleramtes die Verleihung des Nationalen Integrationspreises moderiert hat, sondern im Jahr 2022 folgte die Moderation eines Gesprächs eben mit dem Bundeskanzler und der Veranstaltung Deutschland.Einwanderungsland, Dialog für Teilhabe und Respekt. Ja, Philipp, was sagst du?
Was
man muss da nicht viel sagen, oder?
Ich glaube, sie hat ja, du hast es ja vorher vorgelesen, dass sie auch privat gebucht wird. Völlig in Ordnung, meiner Ansicht nach. Die soll 5 Millionen im Jahr durch private Buchungen verdienen. Aber gleichzeitig vom Staat bezahlt zu werden, während man über diesen neutral oder sogar kritisch, ich meine, es ist wichtig, kritisch zu hinterfragen, kritisch befragt wird, halte ich, da würde ich persönlich jetzt sagen, finde ich komisch, weil dann wird eben diese Neutralität nicht mehr gewahrt. Das ist eigentlich auch völlig logisch, wie ich meine. Da gibt es keine zwei Meinungen, wo du sagst, ja, aber. Nee, da solltest du nicht ja, aber so sagen, sondern da ist doch die Linie gezogen. Lass dich von privaten Veranstaltungen, Firmen feiern und so weiter, lass dich fürstlich entlohnen. Aber vom Staat, den du kritisch hinterfragen sollst, als Journalistin gleichzeitig bezahlen zu lassen, das hat, wie man bei uns im Schwabenland sagt, ein Geschmäckle.
Philipp, das Ding ist, ich habe ja gerade gesagt, ich habe noch nie was von dieser Linda Zerwakis gehört. Die TAZ oder Taz hat aber darüber geschrieben und die sagt Folgendes: Olaf Scholz trat 2020 auf der Republika, ein Festival für digitale Gesellschaft, auf. Das Medienecho nach dem Auftritt des Bundeskanzlers ist ziemlich kritisch. Die Wirtschaftswoche etwa bezeichnet Scholz' Worte als inhaltsleer. Und ein Autor vom RND stellt fest, beim anschließenden Gespräch mit Moderatorin Linda Zerwakis, also die auch vom Bundeskanzleramt bezahlt wurde, wurde Scholz eher geschont. Okay, weiter geht's mit, was nicht in den Texten steht, aber eine Erklärung für das zahme Gespräch sein könnte. Scholz hat sich die Interviewerin selbst mitgebracht. Wie Taz-Recherchen ergeben, wurde Moderatorin Zerwakis vom Kanzleramt ausgesucht. Und engagiert, nicht vom Veranstalter. Kommuniziert wurde das nicht. Es sollte aussehen wie ein Gespräch mit einer unabhängigen Moderatorin. Das sagt die Taz.
Ja, also dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Und die Taz hat auch schon über uns geschrieben und die Taz gilt ja eher als linksgerichtetes Blatt. Ich möchte auch, ich falle selber immer wieder links, rechts, diese ganze Links-Rechts-Scheiß-Denke kotzt mich selber
unnötig,
so an.
Aber ja. Es gibt gute Journalisten bei der Taz, es gibt komische Journalisten bei der Taz, wie es bei jeder Teilzeitung gibt.
Boah. Bei jeder Tageszeitung, aber ich will damit nur sagen, und die hinterfragen das hier auch ganz klar, ja. Ich möchte mal, bevor wir gleich auf weitere Journalisten gehen, ein noch heikleres Thema hier ansprechen.
Ja. Warte, Philipp, wir müssen kurz zur Einordnung natürlich Ihre Reaktion noch einmal geben. Denn das Management von der Frau Zerwakis hat Folgendes gesagt. Bei den von Ihnen benannten weiteren Veranstaltungen ist Linda Zerwakis als Moderatorin, nicht als Journalistin tätig geworden, teilte ihr Management auf Anfrage von T-Online mit. Für die Tätigkeit als Moderatorin hat sie ein Honorar erhalten. Linda Zerwakis ist regelmäßig als Moderatorin von Veranstaltungen tätig und erhält hierfür ein Honorar. Auftraggeber können Firmen, Privatpersonen und Institutionen sein. Tatsächlich verdienen viele Tagesschau-Sprecher und andere bekannte TV-Journalisten durch Moderation hinzu. Nicht immer stehen dabei Interessenskonflikte im Raum. Also die Reaktion ist quasi, hey, ich war nur Moderatorin, ich war keine Journalistin. Ob und wie da die Grenzen verschwimmen und was journalistische Arbeit ist und was nicht, vor allem wenn du den Bundeskanzler interviewst. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Muss jeder für sich selber wissen. Ich bin kein Journalismusexperte, will es auch nicht sein. Deswegen, ja, Philipp, zurück zu dir.
Ja, also genau, auch hier, ich denke, das Ganze spricht für sich. ein ganz anderes heikles Thema. Wir hatten ja jetzt Staatsstellen genannt. Ich lese die auch mal noch kurz vor zur Einordnung, welche staatlichen Stellen Journalisten bezahlen. Das ist einmal das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sogenannte BMAS, Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV, das Bundesfinanzministerium, BMF, dann das Bundesjustizministerium, BMJ, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Ich würde sagen, eine nukleare Sicherheit haben wir jetzt, denn wir haben keinen Nuklearstrom mehr in Deutschland. Dann haben wir Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das ist das BMEL, und Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da sind eigentlich alle Ministerien dabei, die die jeweiligen journalistischen Ressorts bedienen. Jetzt wird es aber, wie ich meine, sehr kritisch, denn nachdem die AfD damals diese Anfrage gestellt hat, die diese ganze Situation überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, hat die Bundesregierung auch noch Folgendes gesagt. Auch der Geheimdienst bezahlt vermutlich Journalisten. Es heißt, Zitat, für den Bundesnachrichtendienst BND ist darauf hinzuweisen, dass die Beantwortung der Fragen aus Staatswohlgründen nicht erfolgen kann, weil Kooperationen des BND besonders schützenswert sind. Eine Offenlegung der Kooperationspartner, also es gibt Kooperationspartner, würde das Ansehen von deutschen Nachrichtendiensten und das Vertrauen in diese daher weltweit erheblich schädigen. Die sagen hier also, wenn wir euch sagen würden, was Sache ist, dann gäbe es eine Rufschädigung des jeweiligen Geheimdienstes. Jetzt sind wir wieder wie bei der Nord Stream-Geschichte oder wie beim Verheimlichen im Allgemeinen. Warum soll es also Gründe geben, nicht offen darüber zu reden? Was könnte der Grund dafür sein, darüber zu schweigen?
Also ein Grund dafür könnte halt einfach sein, vielleicht bin ich da einfach zu jung oder zu naiv oder ich weiß nicht genug, aber wenn der Bundesnachrichtendienst, der BND, eine autarke, regierungsunabhängige Organisation ist, die als einziges Wohl quasi das deutsche Land, also Deutschland hat, dann muss diese ja unabhängig von der Regierung erstens agieren, dann darf die auch nicht so transparent sein, weil sonst würdest du ja wirklich Türen damit schließen, wenn plötzlich offen geht, dass du, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Welt oder die Weltwoche oder wie auch immer die alle heißen, finanzierst. Und es kann ja theoretisch auch das Outcome von diesem Finanzieren, kann ja etwas Positives sein für Deutschland, wir wissen es ja nicht. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, das zu kritisieren. Ich hoffe einfach, dass der BND mit oberstem Interesse dem Land, es ist ja der Geheimdienst von Deutschland. Das heißt, dass sie hoffentlich nicht politisch orientiert sind, dass sie nicht mal so wehen, wie der Wind weht aktuell, mal grün, mal links, mal rechts, wie auch immer, sondern wirklich einfach nur mit deutschem Interesse ganz oben sind. Weil ich glaube, beispielsweise der CIA macht das ja. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das wäre vielleicht so die Gegenthese dazu, Philipp. Was meinst du?
Jo, also ich meine, lass uns hoffen, dass die immer im Interesse Deutschlands und seinen Bürgern handeln, wie sie das ja auch bisher gezeigt haben. Schauen wir uns mal eine weitere enternte Persönlichkeit an. Und zwar ist es Frau Anne Gelinek vom ZDF. Zitat, auch die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin und Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Anne Gelinek wird als Journalist 58 enternt. Sie hat am 29. August 2022 eine Diskussion zum Thema Energiepolitik in der Europäischen Union mit Ursula von der Leyen und Robert Habeck moderiert. Auf Anfrage von Pleiteticker antwortete das ZDF, dass Gelinek dafür kein Honorar entgegennahm. Seltsam, denn in der Liste wird es dennoch im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums abgebildet. Also es gibt einen Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, gleichzeitig heißt es, sie hat dafür kein Geld genommen.
Also ich muss sagen, Philipp, ich kenne auch Frau Anne Gelinek nicht. Wenn sie ZDF-Chefredakteur, stellvertretende Chefredakteurin, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion ist, noch ist oder war, dann muss sie auf jeden Fall qualifiziert sein. Ich sehe gerade auf Wikipedia, sie hat Slawistik, osteuropäische Geschichte und Publizistik in Münster und Moskau studiert. Das heißt, sie ist auf jeden Fall weltoffen irgendwo. Ich weiß nicht. Also es kann ja sein, dass man irgendwo finanziert wird und es annimmt, aber trotzdem neutral berichtet. Ich müsste mir halt anschauen, was die da mit Ursula von der Leyen berichtet hat. Ich glaube, das Problem, Philipp, ist, dass viele sehr gebildete Menschen in unserem Land selber unbewusst Opfer von, sagen wir mal, Propaganda werden und sich dann so sehr einfach, weil sie in einer gewissen Gruppe agieren, alle anderen Journalisten sind auch gleichdenkend, alle bestätigen die Argumente, die ich denke, man schwimmt quasi in diesem Strom. obwohl das nicht zwangsläufig der richtige Strom ist, obwohl man eigentlich vielleicht eine reflektierte, intellektuell besonnene Person ist. Und dann entstehen da halt Situationen wie beispielsweise Energiepolitik mit Ursula und Habeck. Und eigentlich ist halt das Resultat dann vielleicht nicht so produktiv für das Land. Aber man denkt, man handelt im besten Wissen. Ich glaube, das ist ein großes Problem, was viele sehr, sehr intelligente Menschen haben.
Ich kann dazu nichts sagen. Das ist, jo, gehen wir davon aus, die handeln alle im besten Wissen und Gewissen. Ja, schon 2022 schrieb die Berliner Zeitung unter dem Titel Die gefährliche Nähe zwischen Politik und Medien, Parteifilz im Rundfunk. Ich möchte dabei auch noch kurz erwähnen, dass gerade, wir sehen es immer, es gibt ja auch sehr kritische Presse, beispielsweise die Berliner Zeitung. Die Berliner Zeitung ist aktuell wahrscheinlich die Zeitung in Deutschland, die am kritischsten beäugt wird von anderen Zeitungen, wo man versucht, den Ruf zu schädigen. Und dann sehen wir immer wieder, das sind die, die kritisch hinterfragen und die gelten dann schnell in eine politische Ecke gesteckt, die werden selber angegriffen. All das macht auf mich nicht den Neutralitätsanschein. Aber lesen wir es uns mal durch. Julia Stein, Politikchefin des NDR Schleswig-Holstein, soll sogar eine Recherche über einen Missbrauchsskandal beim Roten Kreuz DRK behindert haben und wollte das Material gar dem DRK übergeben, was womöglich auch eine Opferquelle gefährdet hätte. DRK-Landeschefin war eine SPD-Politikerin und die damalige Lebensgefährtin der Vorsitzenden des Landesrundfunksrates. Der Stellvertreter von Stein, Stefan Bönke, unterstützte hingegen öffentlich den Wahlkampf seines Mannes. Eines FDP-Politikers, der für FDP, Grüne und SPD für das Bürgermeisteramt der Gemeinde Timmendorfer Strand kandidierte. Auch hier sieht man die Verbindungen und hier geht es auch das, man muss nur tief genug bohren, darum, dass Missbrauchsfälle, da sprechen wir, ich weiß nicht, ob das sexueller Missbrauch ist oder Missbrauch in anderer Art und Weise.
Aber warum, also ich verstehe das nicht, warum würde sie die Recherche bei einem Missbrauchsskandal verhindern?
Und dass auch noch dem entsprechenden Unternehmen, um das sich der ganze Skandal dreht, die Informationen zukommen lassen. Ja? Also das ist ungefähr so, wie wenn es einen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gibt und du lässt dann die Informationen dazu, die Recherche dazu, der katholischen Kirche zukommen vorab. Ja? Wozu, was war den Grund, gäbe es, sowas zu tun?
Aber hat sie das wirklich gemacht?
Ja, die Berliner Zeitung schreibt es hier.
Also wenn das stimmt, dann ist das schon echt eindeutig, muss ich sagen. Aber gut. Jo. Was ich auch noch interessant finde, ist Anke Plättner. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Philipp. Auch eine durch die Bundesregierung bezahlte Journalistin, die, also was mich überrascht hat, extrem viel Geld bekommen hat. Sie hat 50.000 Euro rund bekommen, also nach Recherchen vom WDR und NDR, als Moderatorin oder Journalistin. Ich fand es interessant, weil ich habe mal kurz gegoogelt, wie viel verdient man denn so als Journalist? Eigentlich verdient man im Freischreiber-Honorarreport aus dem Jahr 2020 durchschnittlich im Freien 22,7 Euro brutto die Stunde. Das heißt, bei 50.000 Euro, die sie von der Bundesregierung bekommen hat, hat sie wie viele Stunden gearbeitet, Philipp? Wahrscheinlich so 300, 200, irgendwie sowas um den Dreh.
Wenn wir nach dem normalen Stundensatz gehen würden, ja, klar. Aber geh davon aus, die wird dann nicht nach Minimumstundensatz bezahlt.
Genau, und nochmal Kontext zu der Frau Anke Plättner. Sie war sie ist freie Journalistin, bekannt als Moderatorin von politischen Talkrunden bei Phoenix oder aus Interviews im WDR, Fernsehen und in der ARD. Auch in Schalten der Tagesschau und im Morgenmagazin. Auch zu Themen der inneren Sicherheit. Dreimal hat Anke Plättner bislang die BKA-Herbsttagung moderiert. In den Jahren 2019, 21, zuletzt im November 22. Wie das Bundesinnenministerium auf Anfrage von WDR und NDR mitteilte, hat das BKA für ihre Moderation jeweils 15, 20 und zuletzt 16.000 Euro ausgegeben. Öffentliche Gelder. Also gut, eine BKA-Herbsttagung, keine Ahnung, was da besprochen wird. Das ist ja jetzt wahrscheinlich eher privat und also da wird sie jetzt keine, da spielt jetzt wahrscheinlich Neutralität nicht so eine große Rolle. Aber es ist halt interessant, dass die Tagesschau selbst darüber auch berichtet hat. Es ist halt eben auch, diese Frau ist eine freie Journalistin, die auch für den ÖRR arbeitet. Sie selber sieht keinen Interessenskonflikt. Sie sagt auf Anfrage, dass die BKA-Tagung eine zweitägige Fachkonferenz für innere Sicherheit ist, vor allem mit internationalen Experten und Wissenschaftlern. Dort treten keine Politiker auf. Der Bundesinnenminister bzw. Staatssekretär und die Bundesinnenministerin haben jeweils nur eine Ansprache gehalten. Das hat sie schriftlich mitgeteilt. Ich muss sagen, Philipp, also in diesem Fall jetzt zum Beispiel finde ich das in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das Geld vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber also für so eine Moderation, ich weiß nicht, wie viel sie da moderiert hat oder wie viele Stunden sie gearbeitet hat.
Ich denke grundsätzlich, ich baue den Satz so auf, ich würde mir wünschen, dass die deutsche Journalistik mehr einem Schnitt der Bevölkerung ähnelt, auch was das Politische angeht, dass es ausgewogen ist. Und hier gibt es ja ganz viele Quellen. Beispielsweise hier von Journalistik Online, Ausgabe 3.4. Wie blicken Journalistinnen und Journalisten auf die Welt? Hier steht ganz klar, politische Einstellung von Journalisten, Zitat, die Berufsgruppe entstammt überdurchschnittlich häufig einem akademischen Milieu, neigt politisch leicht nach links und häufiger zu den Grünen. Hier gibt es auch die Schlagzeile dazu. Neue Studie von Tanjev Schulz geschrieben am 15. Januar 2024. Journalisten sind linker und grüner als die Bevölkerung. Ist das ein Problem? Ja, das ist für die Journalisten kein Problem, denn sie steuern ja damit auch ein Narrativ. Und hier sind wir wieder beim Thema. Das würden sich ja auch so viele Bürger und ganz sicher auch Zuschauer hier wünschen, dass es einfach ausgeglichener ist. Es soll doch auch Reibung geben. Ich würde mir gerne wünschen, dass einer gerne aus dem ganz linken Spektrum, aber auch aus dem ganz rechten Spektrum, beides ist völlig legal in Deutschland, völlig legale politische Ansichten. Ich weiß, ganz viele Leute haben das vergessen, aber es ist nun mal so. Das ist nicht verboten, ja? Dass die sich mit ihren Standpunkten gerne auch reiben, Gastbeiträge, Pro und Contra, jeder gibt seine Meinung dazu. Und der Zuschauer, der Leser bildet sich dadurch seine eigene Meinung. Aber das ist nur möglich, wenn der Staat oder die Medien wollen, dass der Bürger sich seine eigene Meinung aus neutralen Beiträgen bildet. Und das darf zumindest einmal in Frage gestellt werden, dass das gewollt ist.
Absolut. Es ist halt, du sagst es richtig, es muss möglich sein, sich eine Perspektive zu bilden. Ja. Das ist das Wichtigste. Ich würde jetzt Staat und Medien vielleicht nicht so zusammenfassen, weil es gibt, wie gesagt, es gibt in beiden Fällen bei Staat und bei Medien gute Personen. Aber das Problem ist einfach, wenn so etwas passiert, dann hinterfragt man eben auch viele andere Dinge, die passieren. Und dann denkt man sich, okay, ist das jetzt nur die Spitze des Eisbergs, die wir jetzt mitbekommen haben? Gibt es dann noch viel mehr Dreck drunter am Stecken? Wir wissen es nicht. Und das Interessante ist, die Grünen haben, weil die AfD hat das ja beauftragt, egal, was man von der AfD hält, ich finde Transparenz gut. Und wenn sie sowas beauftragen, dann ist es eine Information, die alle verdienen zu wissen. Richtig? Wen bezahlt denn das Bundesinnenministerium von den Journalisten? Und was sagen die Grünen dazu? Sie sagen, das ist brandgefährlich. Erhard Grundel, Bündnis 90 Die Grünen, sagt, der Vorstoß der AfD-Fraktion ist brandgefährlich, denn er leistet Verschwörungstheorien Vorschub. Journalisten und Journalistinnen arbeiten nach Qualitätsstandards, zu ihrer Professionalität gehört es auch, den Abstand zu den Regierenden zu wahren. So Grundel, die journalistische Unabhängigkeit sei eine zentrale Voraussetzung für unsere freie Demokratie. Ich stimme Ihnen zu, Herr Grundel. Die journalistische Unabhängigkeit ist eine zentrale Voraussetzung. Verschwörungstheorien sind nicht gut. Deswegen arbeiten wir nur mit Fakten und deswegen verbreiten wir auch keine. Wir stützen uns hier auf die Taz, auf die Berliner Zeitung. Ja. Und was sagen Sie zu diesen Leuten? Sind das auch alles Schwurbler? Ist das Team bei der Taz Schwurbelhausen? Oder wie sieht es aus mit der Berliner Zeitung?
Also Berliner Zeitung, definitiv. Die sind ja schon angegriffen worden, Kian. Genau deswegen, weil sie die Dinge auflegen. Ja.
Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich weiß es gar nicht.
Naja, wir könnten es gerne mal machen. Da gibt es einige Berichte jetzt darüber. Die Berliner Zeitung ist im Streit mit anderen großen Zeitungen, weil sie sich jetzt gegenseitig, weil es zu kritisch hinterfragt. Ja. Und das ist doch eigentlich immer, da müssten eigentlich die Alarmsirenen müssten da läuten, ja.
Aber ich finde das schade, Philipp, weil ich glaube, bei allen Zeitungen arbeiten kluge Menschen. Ich glaube, diese Division, die wir haben, dieses, ihr seid böse, wir sind gut, nur das, was wir sagen, ist richtig, ihr seid gefährlich, das ist, glaube ich, das ist ja das Problem. Auch Erhard Grundel, er sagt ja das, was ich auch denke. Er sagt, die journalistische Unabhängigkeit ist eine zentrale Voraussetzung für unsere freie Demokratie. Das sehe ich so, das siehst du so, Philipp. Er legt es halt nur anders aus, leider. Und Ich würde ihn halt dazu mal einladen, sich mal wirklich diese ganzen Dinge durchzulesen und sich wirklich mal seine Perspektive zu erweitern, weil scheinbar verschließt er die Augen davor oder will's halt nicht wahrhaben, denn er sagt Sachen wie, doch nirgend lebt und arbeitet es sich für Journalistinnen und Journalisten in Deutschland so gefährlich wie auf Demonstrationen der AfD. Die Medienschaffenden seien diejenigen, die den Finger in die Wunde legen und müssten dafür mit Angriffen rechnen, sagte der Grünen-Abgeordnete.
Ja, also ja, auch hier, Leute, da gibt es ein tolles Zitat übrigens vom ehemaligen Chefredakteur aus den USA, und das ist Leonard Downey Jr. Und der war bis 2008 der Chefredakteur der Washington Post. Washington Post gehört ja jetzt Jeff Bezos, dem Gründer und Inhaber von Amazon. Auch hier haben wir eine Verflechtung, aber dieses Mal aus der Hochfinanz mit den Medien. Ja, aber auch da natürlich besteht dort absolute Distanz. Und der sagte Folgendes, Zitat: Ich habe zu wählen aufgehört, als ich zum Hauptentscheider darüber wurde, was in der Zeitung erscheint. Was sagt er damit? Er sagt, er muss seine Stimme gar nicht mehr abgeben, weil seine Stimme ist so mächtig, wenn er entscheidet, was in der Zeitung steht, dann muss er keine Wahl mehr machen. Er macht damit quasi schon die Wahl. Ja, aber nicht nur mit einer Stimme, sondern mit der Stimme von vielen anderen, weil er entscheidet, welche Information nach außen getragen wird. Und das ist nachher der Punkt. Wenn du der Entscheider bist darüber, welche Informationen an Kian und mich beispielsweise rankommen, und angenommen, wir erhalten hier Informationen, die alle gelogen sind, und dann würden wir die in einem Podcast veröffentlichen und dann würden wir nur Scheiße labern, weil es alles falsch wäre und nicht geprüft, dann würde man uns dafür verantwortlich machen. So, deswegen ist es wichtig, dass beispielsweise auch wir haben ja mehrere Researcher, aus denen wir quasi unser Wissen herausbekommen, dass wir selbst immer überprüfen, dass das auch wirklich stimmt, was wir sagen. Das ist unglaublich wichtig, und deswegen ist auch eine neutrale, freie Presse unglaublich wichtig.
Absolut, und ich finde es interessant, dass alle Statements, die wir vorgelesen haben, alle versuchen, sich irgendwie rauszureden. Keiner gibt mal mindestens ein bisschen zu, hey, ich kann das verstehen, wenn man das denkt, so und so. Wir, als wir kritisiert wurden, du kannst dich ja noch erinnern, diese Videos mit diesem Epstein-Ding in Deutschland, was ja Falschinfos war, wo wir halt leider selber getrappt wurden. Das war ja nicht bewusst. Wir hatten diese Quelle, weiß ich nicht, wir dachten, die ist real, haben damals nicht genug Research gemacht, da war der Podcast auch noch deutlich kleiner. Was haben wir dann aber gemacht? Wir haben uns nicht nur entschuldigt, wir haben es zurückgenommen, sondern wir haben es auch richtig gestellt, im gleichen Medium, also in einem extra Podcast, wie wir es verbreitet haben, mit noch mehr Reichweite. Das heißt, wir haben uns darum gekümmert, richtig zu stellen, was wir damals falsch gesagt haben. Das heißt, wir selber sagen nicht, oh, wir sind die allwissenden Wahrsager, sondern auch wir fallen manchmal in solche Fallacies, Trugschlüsse, Falschinformationen. Es ist ja einfach zu viel Desinformation aktuell auch im Internet. Aber wir stehen uns das dann mindestens ein, wir kommunizieren es mindestens mit euch im gleichen Medium, und dann machen wir nicht ein Statement über unseren Anwalt, der sagt, oh ja, also Philipp Hopf und Kiara Schossenpur haben sich auf diese Quelle bezogen und laut unserer Verantwortung, bitte kontaktieren Sie die Zeitung, die hat das ja falsch veröffentlicht. Nein, wir sagen, hey, sorry, nächstes Mal recherchieren wir besser, Punkt. Also ich verstehe das nicht, warum versucht man immer so schlangenmäßig sich rauszureden, und jeder, der dir zuhört, weiß, Bro, du laberst Scheiße, sei doch einfach ehrlich und transparent.
Wir wollen ja hier auch positive Beispiele nennen, Beispiele von Transparenz, wie man das auch nach außen kommuniziert, denn es gibt ja auch Journalisten, die wechseln danach, nach ihrer journalistischen Tätigkeit, direkt in die Politik, zum Beispiel aus dem Jahr 2022, und zwar, Zitat, der Schritt in die Politik ist für Journalisten gar nicht so schwer. Christiane Hoffmann, zuletzt Autorin im Hauptstadtstudio des Spiegel, hat es gerade vorgemacht. Ende 2021 wurde sie stellvertretende Regierungssprecherin. Im Januar stellte sie sich auf einer Regierungspressekonferenz so vor. Zitat: Ich bin Christine Hoffmann. Ich war 25 Jahre lang oder länger Journalistin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAS und beim Spiegel. Davon 8 Jahre im Ausland, und jetzt werde ich als erste Stellvertreterin hier für die Bundesregierung sprechen. Das ist eine transparente Vorstellung. Das zeigt, man versucht hier nicht irgendwas zu verstecken, sondern man sagt es gleich frei raus. Das ist auch etwas, was Kian und ich hier immer vorgeben wollen. Und ich meine auch, das haben wir gezeigt, als wir Fehler eingestanden haben, sofort als wir sie bemerkt haben, ganz klar aufzeigen, korrigieren, nicht drumherum reden, nicht irgendwie jemand anderem die Schuld geben, hey, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, ich bin nicht schuld. Ja, so geht man erwachsen mit solchen Sachen um, und so schafft man dann, wie ich meine, auch Vertrauen.
Nicht nur erwachsen. Wenn du selbst Verantwortung übernimmst für dein Handeln, heilst du und hilfst dir selbst mehr als den anderen Menschen. Klar ist es gut, transparent, ehrlich zu sein. Andere Menschen werden dir mehr vertrauen. Das ist etwas Gutes. Aber für dich selbst ist Verständnis und Einsicht und vor allem das Zugeben von Fehlern das erst Wichtigste, was du machen kannst, um dich selber zu verbessern. Weil du willst ja nicht dich selber anlügen. Solange du dich weiterhin selber anlügst und weißt, dass du dich selber anlügst, hast du erstens weniger Respekt vor dir selbst und wirst zweitens weiterhin auf einem fehlgeleiteten Weg sein. Ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, am Ende des Tages wird die Zeit es zeigen.
Amen. Sehr gut gesprochen, Kian. Leute, lasst uns gerne einen Like da, kommentiert dieses Video und leitet es auch gerne an Freunde weiter, wenn ihr meint, dass es ein aktuell spannendes Thema ist, dass wir sowas aufgreifen, dass wir auch die, sage ich mal, die Hintergründe der Öffentlich-Rechtlichen beleuchten und dass wir, ich meine, heute wieder ganz klar faktenbasiert getan haben. Sehr gut gesprochen, Kian, kann ich hier nur sagen. Möchtest du noch ein finales Statement geben?
Ja, ich würde gerne noch einmal zum Schluss sagen, Leute, auch wenn das jetzt dramatisch ist, ich hoffe, die Situation bessert sich. Ich bin ja optimistisch und am Ende des Tages sind Journalisten als auch Politiker auch nur Menschen. Und das sind teilweise Menschen, die sehr, sehr intelligent sind, aber Menschen, die eben auch Fehler machen, die interessensgeleitet sind, die nicht zwangsläufig jedes Mal die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und eben dann deswegen manchmal vertuschen, unterschlagen, vielleicht auch lügen und betrügen. Aber am Ende sind es Menschen. Jeder von uns ist ein Mensch, deswegen versucht nicht immer die Fehler an anderen zu suchen. Wir haben ja auch Fehler in der Vergangenheit gemacht. Ich versuche auch immer selber in mir Fehler zu suchen. Versucht immer zu reflektieren. Versucht euch selber etwas Positives aus diesem Podcast mitzunehmen. Wir wollen hier auch gar nicht unnötig Hass und Hetze gegen einzelne Journalisten schüren. Bitte macht so etwas nicht. Also geht jetzt nicht auf irgendwelche Profile von diesen Leuten. Dann könnt ihr auch gleich unseren Podcast deabonnieren. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen einfach nur den Zustand einmal quasi aufleuchten. Das war's. Und ihr entscheidet selber. Und ihr macht euch selber eure Gedanken. Danke fürs Zuhören. Das war mein letztes Statement. Philipp, hast du noch was
super
zu sagen?
Hat Spaß gemacht heute. Sehr, sehr spannendes Thema. Und wir kommen mit einem weiteren spannenden Thema am Freitag auf euch zu. Bis bald. Ciao, ciao.